Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören DRS 2, am Mikrofon begrüßt Sie Karin Salm. Kulturpolitik ist zugegebenermaßen eine trockene Materie. Neben der Kultur, Kunst und Kreation hat sie einen schweren Stand. Und trotzdem werden in der kulturpolitischen Debatte Spielregeln festgelegt, wird auch der Boden bearbeitet für das, was sich im Reich der Kultur entwickeln kann, und wird gespiegelt, welchen Stellenwert die Kultur und Kunst für eine Gesellschaft hat. Und seit der Bund den konkreten Auftrag hat, ein eigentliches Kulturfördergesetz zu kreieren, sind nicht nur kantonale und städtische Kulturbeauftragte, Beamte, Politikerinnen und Politiker gefordert, gefragt sind auch die Kulturschaffenden. Und damit natürlich auch Swisskultur. Swisskultur ist die Dachorganisation für professionelle Künstlerinnen und Künstler. Dieser Kulturdachverband hat erstmals in seiner Geschichte eine Frau an der Spitze, die Schriftstellerin Ruth Schweikert. Seit 6 Monaten ist Ruth Schweikert als Präsidentin von Swisskultur im Amt und ich habe Ruth Schweikert in ihrem Atelier zum Gespräch getroffen.
Ja, wie weit hat dieses Amt mein Leben verändert? Ich treffe mich mit Leuten, mit denen ich mich vorher nicht getroffen habe. Das heißt, ich lerne die ganzen Verbände kennen, die zum Teil sehr produktiven, sehr engagierten Verbandspräsidenten oder eben die Geschäftsführer, die sich eben alle für die Anliegen der Kunstschaffenden einsetzen. Und ich finde das eigentlich sehr spannend. Ich hatte im Rahmen dieses Projekts, das ja auch Swisskultur initiiert hat, Kunst trifft Politik, ein Treffen mit einem Nationalrat aus dem Aargau und so weiter. Das heißt, ich beschäftige mich zugegebenermaßen mit einer Materie, mit der ich mich vorher so nicht beschäftigt habe. Und ich finde das spannend, weil wir natürlich in diesem Bereich auch konfrontiert sind mit vielen Dingen, mit denen ich mich zum Beispiel auch als Dozentin am Schweizerischen Literaturinstitut beschäftige, nämlich eben mit Strukturen, mit Regeln, Gesetzen, mit auch Verfahren wie Evaluationen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die im Kulturförderbereich auch sehr diskutiert werden.
Und heißt das, dass Sie jetzt weniger Zeit haben für Ihre schriftstellerische, für Ihre künstlerische Arbeit, weil es klingt ja nach relativ viel Arbeit?
Ja gut, also die Zeit für meine ganz persönliche künstlerische Arbeit, die musste ich mir ja immer schon irgendwie finanzieren. Das heißt, das ist jetzt halt eine andere Art und Weise, als wenn ich jetzt zum Beispiel für Zeitungen Artikel schreibe oder eben, was ich ja auch 2 Jahre gemacht habe, fürs Radio Bücher bespreche. Es ist ein anderes Feld, aber also ich sehe das nicht als kontraproduktiv, aber selbstverständlich nimmt es eine gewisse Zeit und Kapazität in Anspruch.
Und warum hat Sie das überhaupt interessiert, diese kulturpolitische Verbandsarbeit auch? Ist ja etwas ganz anderes. Eben, Sie haben das auch angedeutet, das sind Themenfelder, mit denen haben Sie sich nicht wirklich vorher beschäftigt, tagtäglich.
Ein Interesse ist ganz sicher auch letztlich den Dialog unter den Kunstschaffenden mitzugestalten oder in Gang zu bringen. Das hat natürlich mit einem allgemeinen Unbehagen auch zu tun, dass ich auch schon vorher formuliert hatte, dass auch sich vor allem bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Literatur irgendwie in den letzten Jahren breit gemacht hat, die Frage, was geschieht eigentlich mit unserer Arbeit innerhalb der Gesellschaft, wie wird sie wahrgenommen, das Empfinden, dass eigentlich das, was wir ursprünglich tun, irgendwie seltsam versickert, aufgesogen wird und seltsam wenig Echo findet und dann auch ein Unbehagen gegenüber ja natürlich bestimmten Mechanismen der Politik. Also wie wird über Fremde gesprochen, die bekannten Plakate etc. Jetzt haben wir neu einen Bundesrat gewählt, der...
Also wir haben gewählt, das Parlament hat gewählt.
Das Parlament hat einen Bundesrat gewählt, den man also zitieren könnte mit einigen fremdenfeindlichen Äußerungen. Und das geht so relativ unbeschädigt seinen Gang. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und eben auch meine Kolleginnen und Kollegen. Und Ich glaube, das war sicherlich ein Hauptinteresse, auch zu sagen, ich möchte mich äußern, ich möchte auch für mich eigentlich feststellen, was sind diese Strukturen, wie geht das zusammen oder was, ich meine, jeder Künstler beschäftigt sich in einer vielleicht etwas abstrakten Weise mit Politik als Frage nach dem Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft, nach Werten, nach kulturellem Gedächtnis, insofern nach Tradition, und Zukunft. Also ich meine, das sind Dinge, die wir verhandeln. Und wir befinden uns in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft. Und die Frage ist tatsächlich, wie beeinflusst eine gesellschaftliche, politische Situation unser Schaffen und umgekehrt?
Also würden Sie sagen, dass jeder Kulturschaffende letztendlich politisch tätig ist? Also mehr oder weniger indirekt oder direkt?
Ja, das würde ich so sagen, insofern als ja Kunst per Definitionem in der Öffentlichkeit stattfindet. Das heißt, was ich für mich im stillen Kämmerlein produziere, kann nur als Kunstakt wahrgenommen werden, wenn es irgendwie öffentlich wird. Und das heißt, wir bewegen uns eigentlich ja in diesem Feld der Öffentlichkeit und wir versuchen, dieses Feld nicht zu besetzen, aber mitzuwirken ist zu gestalten, mitzugestalten. Und Politik gestaltet dieses Feld eben auf eine andere Art und Weise.
Jetzt frage ich mich, das ist ja das eine, was Sie geschildert haben, also quasi, dass jeder Künstler, jede Künstlerin mehr oder weniger politisch aktiv ist mit dem künstlerischen Ausdruck, als auch irgendwie das, was die Gesellschaft umtreibt, das Soziale umtreibt, als Nährstoff nimmt für eine künstlerische Arbeit. Das ist ja das eine. Das andere ist ja die kulturpolitische Tätigkeit. Das sind doch zwei verschiedene Bühnen, wenn man das so sagen will, oder?
Es sind zwei verschiedene Bühnen. Natürlich, indem Kunst und Literatur eigentlich sich nie reduzieren lässt auf den sogenannten Inhalt oder auf den sogenannten Nutzen oder auf eine bestimmte Absicht. Wenn sie das tut, dann kann sie auch viel eher in Dienst genommen werden von der Politik. Ich meine, wir kennen alle sogenannte Staatskunst oder staatstragende Kunst. Und wir wissen, dass nicht nur zur Nazi-Zeit immer wieder Künstler verfemt wurden, verfolgt werden in einem Land wie dem Iran, aber auch in Ägypten und so weiter. Das heißt, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich direkt politisch äußere zum Tagesgeschehen, weil ich eine gewisse Stimme habe, weil vielleicht ich als Autorin irgendwie bekannt bin. Das hat ja auch Max Frisch so empfunden. Er hat es ja immer ein bisschen widerwillig fast getan. Er hat gesagt, es gibt diese Verantwortung, weil ich ein Teil dieser Gesellschaft bin und weil ich eine öffentliche Person bin. Und als diese fühle ich mich verpflichtet, mich öffentlich zu äußern. Und ich finde tatsächlich, dass die künstlerische Arbeit eigentlich das Wichtigste ist, weil sie auch die Zeit möglicherweise überdauert oder zumindest so angelegt ist. Und andererseits gibt es natürlich Ereignisse, Dinge, wo ich mich gerne äußern möchte. Und jetzt Kulturpolitik ist natürlich jetzt im Zusammenhang mit diesem Kulturfördergesetz tatsächlich richtungsweisend für die nächsten Jahrzehnte. Also auch Fragen wie, wer ist zuständig für die Förderung? Ist das die Pro Helvetia oder ist das zum Beispiel der Bundesrat, der die Strategie bestimmen soll, der Pro Helvetia? Wer kontrolliert hier wen? Gibt es etwas wie die Freiheit der Kunst, was wäre das? Was geschieht, wenn Thomas Hirschhorn in Paris eine künstlerische Intervention startet, wird dann sozusagen eben der Kredit an die Pro Helvetia gekürzt? Also wer kümmert sich eigentlich um was? Und das sind natürlich schon entscheidende Dinge. Und was geschieht auch in der Kulturförderung eben? Ich habe die ganze Evaluationsgeschichte, auch Kunst wird ja jetzt, Kunstförderung soll jetzt evaluiert werden. Das heißt, es verändern sich ganz gewichtige Dinge in der Kulturförderung auch.
Also um sich hier einmischen, darum in die Kulturpolitik. Jetzt haben Sie Ruth Schweigert ganz am Anfang erwähnt, diese Aktion Kunst trifft Politik war ja eine Aktion, die Swisskultur anfangs Jahr gestartet hat. Im Februar die Idee, dass alle 246 Stände und Nationalrätinnen und Räte mehr oder weniger von einem Künstler, einer Künstlerin bearbeitet werden oder dass da Gespräche stattfinden, dass man sich trifft, dass man einen Austausch findet. Sie haben sich getroffen mit einem CVP-Nationalrat, Markus Zemp, ein Aargauer Nationalrat. Wie war dieses Treffen?
Es war sehr kurz. Das ist sozusagen das Fazit. Es war schon am Anfang nicht einfach, ihn überhaupt dazu zu bewegen. Also er hat mich dann im Mail gefragt, ja, was ist Ihr Anliegen? Bitte sagen Sie mir es und dann kann ich entscheiden, ob ein Treffen notwendig ist. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ich hätte kein so konkretes Anliegen, sondern ich würde mich gerne mit ihm unterhalten über was ist eben Kunst in der Gesellschaft, was hat vielleicht Kunst mit Politik zu tun, wo treffen die sich? Und ich habe dann auch geschrieben, die Notwendigkeit, die können wir beide nur herstellen. Daraufhin hat er sich also bereit erklärt zu einem Treffen und ich bin ins Bundeshaus gefahren und während der Session natürlich kam er dann irgendwann und dauernd piepste irgendetwas und ich glaube, wir haben uns 10 Minuten unterhalten und er saß immer mit dem Rücken zur Lehne gedrückt, an die Lehne gedrückt da und eine abwehrende Körperhaltung, aber inhaltlich hat er dann gesagt, ja, ja, meine Schwester oder meine Tante und die schreiben ja auch und ja, ja, das ist schon schwierig und das ist auch wichtig und Kultur gehört natürlich und es gab auf der persönlichen Ebene, aha, sie haben 5 Kinder, ach so, ja, und damit verdienen sie ihr Leben, ja, das, sie haben da eine wichtige Aufgabe, oder? Er hat dann auch eigentlich inhaltlich gesagt, ja, ja, das da ist schon wichtig, eben, dass auch Kunstschaffende sich selber sozusagen mithelfen können, sich im Alter abzusichern. Also diese ganzen Geschichten, ja, in welchen Arbeitsverhältnissen leben wir, dass das, was wir tun, eigentlich auch Arbeit ist, aber halt oft wir diesen seltsamen Status haben von selbstständig Erwerbenden, aber eigentlich nicht selbstständig erwerbend sind und ja auch nicht die Wahl haben. Und es gibt ja, wenn ich Schreiner bin, dann kann ich mich potenziell anstellen lassen oder ich kann mich entscheiden, ich führe eine eigene Bude. Wenn ich Schriftstellerin bin, kann ich mich grundsätzlich nirgends anstellen lassen. Das sind natürlich Unterschiede und ich glaube, solche Dinge, ja, das muss man halt einfach mal sagen, weil das sind natürlich nicht Überlegungen, die sich grundsätzlich Politiker machen.
Aber das heißt, diese Aktion Kunst trifft Politik hat doch immerhin einiges gebracht und der Angelpunkt oder der gemeinsame Nenner war ja offensichtlich das, was Sie jetzt gesagt haben. Ah, ich habe auch eine Schwester, eine Tante, die schreibt, also das sind die Ähnlichkeiten, aha, die Bewunderung oder die Achtung, sie haben 5 Kinder und sie müssen ihren Lebensunterhalt verdienen und fürs Alter müssen sie auch vorsorgen. Also das waren ja offensichtlich Dinge, bei denen er, dieser Markus Zemp, einhaken konnte, bei allem Unverständnis vielleicht darüber, was sie denn eigentlich tun, was das eigentlich ist, Schriftstellerin sein. Ist ja interessant, oder?
Das heißt, also ich denke auch, das ist ja die Ebene, wo zum Beispiel auch dann vielleicht diese Motion Toni Bortoluzzi eben funktioniert hat, oder? Indem er gesagt hat, ja Moment, ich bin als Parlamentarier auch abgesichert. Warum soll ein Künstler, der quasi vom Staat, also von der Pro Helvetia, Geld bekommt, nicht da auch für dieses Werkjahr einen Teil in eine Vorsorgeeinrichtung bezahlen können? Also das heißt, warum soll sich ein Künstler nicht kümmern können um seine Altersvorsorge? Und das hat ihm eingeleuchtet. Natürlich, das war eine Lobbyarbeit auch von unserem Geschäftsführer Hans Leubli, der sich da seit 20 Jahren, damals noch beim VTS, also Vereinigte Theaterschaffende, nichts anderes tut, als sich einzusetzen für die spezifischen Arbeitsverhältnisse von Kunstschaffenden aus den verschiedenen Sparten.
Also was Sie jetzt da ansprechen, das wäre ja dieser Knackpunkt im Kulturfördergesetz, das Thema der sozialen Vorsorge, also dass man festgestellt hat, dass sehr viele Kunstschaffende dann im Alter in sehr, sehr prekären Verhältnissen leben, weil sie keine zweite Säule haben oder nur eine sehr geringe, weil sie keine dritte Säule haben und dann eigentlich auf Ergänzungsleistungen da hier eine Abhängigkeit entsteht, oder? Und da hatte der Nationalrat darüber befinden müssen, gehört die soziale Vorsorge in dieses Kulturfördergesetz? Und da ist eben dieser SVP-Zürcher Nationalrat gekommen, Bortoluzzi, wo man sehr eigentlich erstaunt war, da er den Vorschlag gemacht hat, wir zahlen nicht mehr Kulturfördergelder, sondern ein Teil dieser Gelder kommt dann dieser sozialen Vorsorge zugute. Das war ja dann, wie Sie das geschildert haben, dann ein Resultat einer Lobbyarbeit. Aber bevor wir zu den anderen Knackpunkten im Kulturfördergesetz kommen, nimmt mich auch noch Wunder Ihre Erfahrung. Geht das überhaupt, dass Politikerinnen und Politiker mit Künstlerinnen und Künstlern oder umgekehrt, dass man hier eine gemeinsame Sprache finden kann?
Ich denke schon, dass man in gewisser Weise in unterschiedlichen Welten sitzt. Das habe ich auch schon vorher angesprochen, indem ich gesagt habe, dass wir uns, also wir, ich sage jetzt mal einfach wir, uns mit Politik vielleicht eher in philosophischer Weise beschäftigen. Also was ist der ideale Staat oder wie kann eine Gesellschaft zusammenleben? Was ist das Individuum? Welchen Stellenwert hat eben ein Einzelner gegenüber der Gesellschaft? Wo sind seine Rechte? Was sind die Pflichten? Also in eher vielleicht abstrakter Weise. Und Politiker müssen sich ganz konkret anhand von eben Gesetzesvorlagen mit der ganzen Organisation der Gesellschaft befassen. Und das ist bestimmt oft eben nicht einfach, da tatsächlich eine gemeinsame Sprache zu finden. Sie ist aber dann möglich, wenn dieses Herunterbrechen auf ganz konkrete Anliegen oder Details oder Regelungen eben auch von den Kulturschaffenden geleistet wird. Also ich denke, es ist wirklich auch, es war ja nicht die Idee, dass jetzt die Künstler quasi einfach die PolitikerInnen überzeugen, sondern tatsächlich auch, dass die KünstlerInnen sich auf andere Art und Weise mit Kultur, Politik oder überhaupt mit Politik auseinandersetzen. Und das Projekt soll ja...
Also das Projekt Kunst trifft Politik.
Ja, und das Projekt soll ja eigentlich auch weitergehen. Also wir haben einfach so Ideen, möglicherweise mit einer Art Götti-System. Also jeder Politiker, jede Politikerin bekommt einen Künstler, eine Künstlerin, die ihn dann einfach einlädt, sagt, hier, ich habe ein Buch publiziert, hier ist Buchvernissage oder Theaterpremiere. Ob dem das dann nun passt oder nicht, wir machen das, oder? Und wir sind insofern engagiert. Also ob das dann wirklich zustande kommt, das hängt natürlich von der Bereitschaft auch der Künstlerinnen und Künstler ab, die ja oft halt wenig Kapazität haben für solche Arbeit. Die meisten schauen müssen, wie sie ihren Lebensunterhalt einigermaßen bestreiten können, oder? Aber es gibt schon diese Hoffnung, dass eine Art Dialog stattfinden könnte, der eben für beide Seiten bereichernd wäre.
Also ist ja interessant, dass die grüne Politikerin Yvonne Gilia gesagt hat, ja endlich sind die Kulturschaffenden in der Politik angekommen.
Ja, ich denke aber eben, es müsste ja dann auch umgekehrt passieren, oder? Also die Frage ist, können Politiker in der Kunst ankommen? Kann eine solche Begegnung eben auch quasi jetzt Interesse auslösen, mal ein Buch dieser Frau zu lesen oder mal an eine Theaterpremiere, oder es muss ja nicht die Premiere sein, zu kommen. Also gibt es wirklich dieses Interesse? Und ich meine, das ist wahrscheinlich so wie in der Gesamtbevölkerung, das Interesse, das Bedürfnis, sich mit Kunst nicht nur auseinanderzusetzen, sondern Kunst als Lebensmittel sozusagen wahrzunehmen, das ist einfach auf wahrscheinlich 10-20% begrenzt. Und das ist natürlich bei den Politikerinnen nicht anders. Aber zu begreifen, dass wir eigentlich am selben, sag ich jetzt mal, Gesellschaftskörper arbeiten, das wäre ja schon ein Schritt.
Sie haben gesagt, Kunst als Lebensmittel, also nicht als Lebensmittel, sondern als Lebensmittel, Kunst wie Brot, Wasser und Milch, Joghurt, Käse.
Ja, eben das, was darüber hinausgeht, also was auch immer der Beweggrund sein mag, aber es hat sich über die Jahrtausende erwiesen, dass es ein Bedürfnis gibt, man kann das Spieltrieb nennen, sich etwas vorzustellen, was nicht da ist, sich mit imaginären Welten zu befassen, etwas zu schaffen, das auch vielleicht Bestand hat, oder etwas zu schaffen, das Zeugnis ablegt von einer bestimmten Person, von einer bestimmten Zeit, etwas, das überdauert, etwas, das eben in gewisser Weise sogar zwecklos ist, also das eben sich nicht reduzieren lässt auf eine bestimmte Funktion, wobei natürlich meiner Meinung nach Kunst immer eine Funktion hat, auch innerhalb der Gesellschaft, und es nicht selten ist es tatsächlich auch eine Entsorgungsfunktion, also wo werden die Dinge platziert, die sonst keinen Platz haben, oder wo wird so etwas wie ein kulturelles Gedächtnis hergestellt, und das ist meines Erachtens die Kunst.
Jetzt hätte der Nationalrat ja diese Woche an diesem KFG, an diesem Kulturfördergesetz, weiter debattieren sollen. Man hat das verschoben, weil man Ausflüge gemacht hat ins Tessin, die Bundesratswahl, die ganzen Finanzpakete, die zur Diskussion standen, und hat das jetzt verschoben. Vermutlich auf die Frühjahrssession, vielleicht erst später. Wie reagieren Sie darauf? Ist es so die Reaktion, ja typisch, die Kultur ist so unwichtig, darum verschiebt man das? Oder das Verständnis dafür, doch, die Finanzen sind tatsächlich happig und wichtig?
Das war eigentlich vorhersehbar, dass unter diesen Umständen das halt verschoben wird. Die Hoffnung ist, dass dann dafür ein gutes Kulturfördergesetz zustande kommt, dass es halt auch als Thema noch länger präsent ist. Ich meine, unsere Arbeit geht eigentlich weiter. Natürlich wird ja das Gesetz nachher noch in den Ständerat, also erst in diese WBK des Ständerates, da werden wir auch angehört werden und so weiter gehen. Also ist die Hoffnung, dass dieser Raum nicht einfach nur ein Vakuum bleibt, sondern halt dieses Gespräch im weitesten Sinne weitergeht. Aber natürlich zeigt es ganz klar, wo die Prioritäten liegen. Ich meine, das ist ja auch nicht erstaunlich.
Also so ein, wie soll ich sagen, fast eine Form des Zweckoptimismus, dass man, dass quasi die Kulturpolitik noch länger im Gespräch ist und dass sie hoffen, dass dann irgendwo da auch ihre Lobbyarbeit vielleicht ein bisschen Früchte trägt.
Ja, es geschehen ja auch Dinge, oder? Es gibt ja eine Gruppe, die sich mit der ganzen Vorsorge befasst hat, und die haben schon wirklich Lösungen erarbeitet. Ich meine, es gibt Pensionskassen, die bereit sind, Künstlerinnen und Künstler, die bislang sich nirgends versichern konnten, eben zu versichern, und es wurden da Modelle erarbeitet. Es laufen in diesen ganzen Kulturförderorganisationen, also auch vor allem Städte und Kantone, laufen Überlegungen, also das eben auch zu machen nach Toni Bortoluzzi, also nach der Pro Helvetia und dem BAG, ja, auch dass Städte und Kantone, die ja die größten Kulturförderer sind, eben diese Beiträge auch bezahlen. Und irgendwann weiter, dass halt auch, wenn ich eine Lesung habe, dann halt auch ein Teil bezahlt wird, und dass ich das nicht als selbstständig Erwerbende quasi dann den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag bezahlen muss.
Also dass dieser Knackpunkt im KFG eben dann auf anderen Ebenen, kantonalen Ebenen, weiterläuft. Ein anderer Knackpunkt ist ja das mit dem Kulturrat, also der so mehr oder weniger wie ähnlich wie der Bildungsrat funktionieren soll, was ja auch nicht überall auf Gegenliebe stößt. Aber Swisskultur findet doch, dieser Kulturrat, das ist eine tolle Einrichtung, dass ein Expertenrat den Bundesrat berät in kulturpolitischen Fragen. Was ist so schlau an dieser Idee? Warum braucht es das?
Das ist natürlich die Weiterführung dieses Projekts, wenn man so will, Kunst trifft Politik auf höherer Ebene. Also das sollen ja nicht Interessensvertreter sein, die dann da sitzen und jeder kämpft für seine Gemeinde, sondern das sollen tatsächlich unabhängige Persönlichkeiten sein, die Kultur innerhalb der Gesellschaft, in der Politik verhandeln und sich damit befassen, was geschieht in der aktuellen Kunstszene, was ist Kultur, was gehört alles dazu? Pro Helvetia hat angefangen, Volkskultur zu fördern, was bedeutet das? All diese Fragen sollen dort verhandelt werden. Wir haben ja jetzt schon auch von Swisskultur eine informelle Table ronde, wo wir uns alle 2-3 Monate treffen, wo es wirklich darum geht, nachzudenken. Natürlich ist das im Moment alles sehr fokussiert auf dieses Gesetz, das ja auch tatsächlich Weichen stellt. Also es wurde ja auch aus 2 Gesetzen wurde eines, das heißt, dieses Brailvetia-Gesetz ist da quasi integriert und das ist ja alles noch ganz unklar, wie das dann tatsächlich herauskommt. Und innerhalb der Brailvetia gibt es auch große Umstrukturierungen und eben andere Modelle, also hin zu Erfolgsmodellen. Also wenn ich 2000 Bücher verkauft habe, dann kriege ich dafür eine Prämie. Also wer entscheidet da was? Was ist eine gute Kulturförderung oder Kunstförderung? Also alle diese Geschichten. Es fand da letztens ein Symposium statt zum Thema Evaluation in der Kulturförderung. Also es sind ganz viele Dinge im Gang und da versuchen wir halt mitzumachen. Und ein Kulturrat könnte möglicherweise innerhalb der Gesellschaft auch dass dieses Gespräch am Laufen halten. Und ich meine, in der Schweiz haben nun mal die sogenannten Intellektuellen eigentlich kaum irgendeinen Stellenwert. Das ist wirklich in verschiedenen anderen Ländern ganz anders.
Sie haben das jetzt sehr schön geschildert, was eben in der Kulturpolitik, auf dieser kulturpolitischen Bühne jetzt einiges am Laufen, am Kochen ist. Ein Thema, bei dem ja ganz viele Leute ein bisschen gelangweilt die Nase rümpfen. Sie haben am Anfang unseres Gesprächs ja auch sehr schön dargelegt, warum sie dieses Thema überhaupt interessiert. Und darum zum Schluss vielleicht etwas banale Frage, Ruth Schweikert. Sie sind ein halbes Jahr jetzt Präsidentin von Swisskultur. Haben Sie eine Ahnung, wie lange Sie das machen wollen, solange es Sie wirklich antreibt? Oder haben Sie sich eine Limite gesetzt, wie Daniel Furter, 2 Jahre reichen?
Nein, diese Limite habe ich mir nicht gesetzt. Also wir sind quasi, also die Präsidenten und auch die Vorstandsmitglieder werden auf 3 Jahre gewählt. Das ist für mich sicherlich mal ein Zeitraum, den ich sicher vorgesehen habe. Danach werden wir schauen, ob das für alle Beteiligten irgendwie noch stimmt oder interessant ist und bleibt. Also ich, wie gesagt, ich bin wirklich sehr positiv überrascht zum Teil auch von der Kapazität wirklich dieser Leute, die zum Beispiel im Vorstand von Swisskultur sitzen und wofür die sich alle wirklich einsetzen, was die tagtäglich arbeiten. Und es gibt ja immer wieder neue Themen. Es gibt die Frage nach der Mehrwertsteuer, das würde die ganze Kultur extrem betreffen. Es gibt die Frage nach den Lotteriegeldern und. Also dass die Arbeit geht uns nicht aus.
Also so ungeahnte Gruben, die sich öffnen voller Arbeit, klingt wie eine Wundertüte.
Ja, das ist es in gewisser Weise, auch weil man sozusagen von einer Frage auf die nächste stößt. Und natürlich kann man auch darin versinken. Also ich möchte eigentlich schon ein bisschen den Überblick bewahren und ich möchte wirklich versuchen, ein bisschen mit Background zu denken. Und da sind natürlich eben Themen wie eben diese ganze Evaluationsgeschichte, die mich sehr interessieren, weil sie meines Erachtens tatsächlich einen Zustand der Gesellschaft repräsentieren. Also jede Schulstunde wird evaluiert, jeder Unterricht wird evaluiert. Was ist das eigentlich für ein Apparat, der da entstanden ist? Und ich meine, an sämtlichen Hochschulen höre ich lauter Klagen über die seltsamen Auswüchse dieser Evaluationitis. Das sind Dinge, die mich wirklich sehr beschäftigen und wo ich wirklich denke, da ist ein Wandel im Gang, der ja auch letztlich dazu führt, dass wir nicht mehr als Individuen eigentlich da sind, sondern aufgesplittet in Einzelfunktionen, die dann alle überprüft werden, während doch schon eine simple Mentoratsstunde, die ich abhalte, so viel mehr ist. Das sind Themen, die mich beschäftigen und die meines Erachtens auch im weitesten Sinne eben mit Kulturpolitik zu tun haben.
Das war die Schriftstellerin Ruth Schweikert hier in der Sendung Reflexe. Seit einem halben Jahr ist Ruth Schweikert Präsidentin der Kulturdachorganisation Swisskultur. Politik ist auch morgen in Reflexe ein Thema. Meine Kollegin Dagmar Walser stellt Ihnen das Market Theatre in Johannesburg vor, das sich während der Apartheid in Südafrika einen Namen als Protesttheater gemacht hat. Reflexe gibt es um 11 Uhr oder nach 22 Uhr hier auf DRS2. Und für Ihr Interesse bedankt sich Karin Salm.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.